Deutschlandfunk Interview.
Und die eben angesprochenen verminten Seewege im Schwarzen Meer wollen wir uns nun genauer anschauen. Am Telefon ist Johannes Peters, Experte für maritime Strategie am Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Guten Morgen, Herr Peters.
Guten Morgen, Frau Engels.
Schauen wir auf die ganz praktische Seite. Wie muss man sich diese ukrainische Verminung an der Küste vorstellen?
Das muss man sich vorstellen als eigentlich klassische Minenfelder, also Minen, wie man sie aus älteren Fernsehfilmen vielleicht kennt, Ankertauminen, die also auf dem Grund befestigt sind und dann in einer gewissen Höhe in der Wassersäule sozusagen schweben und dort als Hindernis für die Schifffahrt ausgebracht sind.
Wir haben es eben gehört, die Vereinten Nationen gehen davon aus oder auch Experten, eine Entminung, selbst wenn man es wollte, würde Monate dauern. Sehen Sie das auch so?
Ja, das sehe ich auch so. Minenräumen ist eine sehr komplizierte und vor allen Dingen langwierige Angelegenheit. Dazu kommt, das muss man halt auch sagen, dass die Ukraine eigentlich gar nicht selbst über die Fähigkeiten verfügt. Die ukrainische Marine ist als solche kaum noch existent und verfügt über keine eigenen Minenräumfähigkeiten, jedenfalls nicht im großen Umfang, sodass die Ukraine bei dieser Beseitigung dieser Minenfelder definitiv auf internationale Hilfe angewiesen ist.
Das heißt, hier besteht auch schon mal ein ganz praktisches Problem. Schauen wir andersherum auf die russische Seite. Nehmen wir mal an, dass die Ukraine räumen würde, trotz der Befürchtungen, dass Russland dies zu einer militärischen Landungsoperation nutzen würde. Würde eine solche blitzartige Landung in diesem Gebiet überhaupt militärisch realistisch sein? Ist das umsetzbar?
Da muss man so ein bisschen differenzieren, welchen Preis Russland bereit wäre zu bezahlen. In der jetzigen Situation, denke ich, wäre eine blitzartige Landung sowieso nicht umsetzbar, weil dafür die Einheiten gar nicht vor Ort sind. Generell sind die amphibischen Fähigkeiten der Schwarzmeerflotte begrenzt und eine amphibische Landung unter gegnerischem Feuer ist eine der komplexesten und auch verlustreichsten Operationen, die man maritim überhaupt durchführen kann. Insofern denke ich nicht, dass Russland in der Form das Ganze für sich nutzen würde.
Das war jetzt die militärisch-praktische Seite, wenn man das so nennen darf. Dann schauen wir jetzt auf die Organisation eines solchen politischen Vorhabens, überhaupt organisiert zu bekommen, ein Abkommen hinzubekommen. Denn die Ukraine traut russischen Garantien nicht, Russland traut wiederum der Ukraine nicht. Wie könnte ein international unterstütztes Abkommen für einen minenfreien Schiffskorridor aussehen? Was müsste eine solche Planung beinhalten?
Nun, man müsste sich zunächst auf Häfen und Routen festlegen. Da gibt es ja Vorschläge, schon ältere Vorschläge der IMO. Und dann muss man sich natürlich darüber einigen, wer hat bei einer solchen Operation den Hut auf.
IMO müssten Sie kurz erläutern.
Der International Maritime Organization, ja. Also des maritimen Arms der Vereinten Nationen. Ja. Und dann muss man also sich entscheiden, wer führt eine solche Operation durch. Wenn man auf die Fähigkeiten guckt, dann wäre das sicherlich die NATO, die mit ihren stehenden Minenabwehrverbänden genau für sowas ausgerüstet ist und auch einen Verband in der permanent im Mittelmeer hat. Der wäre also kurzfristig verfügbar. Die NATO wird sicherlich ein Akteur sein, den Russland schwer akzeptieren kann. Die EU könnte man sich auch vorstellen, die über signifikante Minenabwehrfähigkeiten verfügt, die also auch dort tätig werden könnte. Wäre wieder problematisch sicherlich, das ganze Russland zu verkaufen. Im Idealfall wäre es sicherlich unter UN-Mandat. Einen UN-mandatierten Einsatz könnte Russland schwer ablehnen. Und da böte eben die Möglichkeit, dann auch über die unmittelbar betroffenen Staaten, also beispielsweise die EU, die NATO, wirklich große internationale Beteiligung einzubinden, beispielsweise auch aus Asien.
Wenn Sie alles zusammennehmen, ist das aus Ihrer Sicht nach dem jetzigen und derzeitigen Kriegsverlauf realistisch, dass tatsächlich diese ja doch gewaltige internationale Maschinerie im Gang kommt, um das abzusichern, zu garantieren?
Das ist schwierig. Wir sind momentan an dem Punkt, wo man konstatieren muss, das Ausbleiben der Getreideexporte aus der Ukraine ist eben kein ukrainisches Problem mehr, sondern es droht wirklich eine signifikante Hungerkatastrophe, insbesondere in Afrika, aber auch in Teilen Asiens. Und damit wird also dieses Nicht-Exportieren-Können seitens der Ukraine wird tatsächlich ein globales Problem. Und die Staatengemeinschaft muss sich tatsächlich jetzt überlegen, was ist es ihr wert, wirklich dieses Problem anzugehen, weil wir reden ja nun nicht über die ausbleibenden Exporte jetzt, sondern dazu kommt ja auch noch, dass je länger man wartet, umso schlechter wird mit Sicherheit die Ernte im nächsten Jahr in der Ukraine werden. Weil eben jetzt die Entscheidungen getroffen werden müssen, wie man aussieht, was man aussieht. Und dementsprechend droht also diese Nahrungsmittelknappheit sich nicht nur in dieses Jahr, sondern auch noch in das kommende Jahr sicherlich mit hineinzuziehen. Und das ist eben die Frage, die internationale Gemeinschaft sich beantworten muss. Wie stark möchte man sich hier engagieren, um eben eine Hungerkatastrophe abzuwenden?
Muss dann die internationale Staatengemeinschaft auch mit dem Gedanken Kontakt aufnehmen, der russischen Forderung nachzukommen, Sanktionen gegen das Land aufzuheben?
Das ist die ganz große Frage, die man sich jetzt gerade stellen muss. Russland spielt das momentan sehr geschickt, weil faktisch gibt es keine russische Seeblockade, das muss man so sagen, jedenfalls nicht im völkerrechtlichen Sinne. Aber es ist eben gelungen, eine Situation zu kreieren, in der es der internationalen Handelsschifffahrt unmöglich ist, sich im Schwarzen Meer zu bewegen. Und Russland nutzt das jetzt für seine Zwecke, indem es also sagt, wir sind natürlich bereit, die Nahrungsmittelexporte zu gewährleisten, aber dafür müssen halt Sanktionen gegen uns aufgeweicht werden. Das ist eben die Frage, geht man auf diese Argumentation ein oder versucht man tatsächlich ein möglichst breites Bündnis zu schmieden, am besten eben auf Ebene der Vereinten Nationen, um eben Russland mehr oder weniger zu zwingen, indem man sagt, wir als Weltgemeinschaft möchten jetzt diese Nahrungsmittelexporte und wir sind eben auch bereit, diese adäquat zu schützen. Das ist eine ganz grundsätzliche Geschichte, denn man muss natürlich sagen, wenn man sich zu so einem Schritt entschließt, in welche Richtung auch immer, ändert das natürlich auch das strategische und taktische Kalkül für beide Seiten, weil dadurch fällt dann das Schwarze Meer eigentlich als Konfliktgebiet erst einmal aus. Und das ist natürlich etwas, was Russland nur sehr ungern akzeptieren möchte.
Informationen waren das von Johannes Peters. Er ist vom Institut für maritime Sicherheit und vor allen Dingen mit dem maritimen möglichen weiteren Konflikt, aber auch der Entminung im Schwarzen Meer befasst. Vielen Dank für Ihre Expertise.
Danke Ihnen.